Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass bis 2030 weltweit mehr als 3 Milliarden Menschen kurzsichtig sein werden. Bis Mitte des Jahrhunderts könnte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung betroffen sein. Aber warum werden wir eigentlich kurzsichtig und lässt sich das verhindern? Ich bin Andreas Albes, seit gut 10 Jahren Träger einer Lesebrille und ich habe als Expertin die Ärztin und Medizinjournalistin Astrid Viziano eingeladen. Hallo Astrid.
Hallo Andreas, freut mich heute dabei zu sein. Und um es gleich vorwegzunehmen, wie du fragst, ich bin tatsächlich furchtbar kurzsichtig, schon seit Kindesbeinen.
Zugegeben Astrid, das wäre genau meine erste Frage gewesen.
Ja, das dachte ich mir schon.
Also, wo unsere Sehschwächen jetzt geklärt sind, sag mal. Was heißt das eigentlich, kurzsichtig zu sein? Weitsichtig, das weiß ich aus eigener Erfahrung, liegt daran, dass die Augenlinse im Alter an Elastizität verliert und sich dadurch nicht mehr so gut für Nahbereiche krümmen kann. Aber kurzsichtig, das musst du mir erklären.
Klar, gerne. Das ist, gibt im Auge im Prinzip zwei Dinge, die auf ganz beeindruckende Weise zusammenspielen. Das ist einmal die Hornhaut vorne im Auge und ein bisschen weiter hinten eben die Augenlinse. Und beide zusammen schaffen es eben, das Licht, was ins Auge fällt, so präzise zu bündeln, dass es genau auf unserer Netzhaut landet. Also dieser lichtempfindlichen Schicht hinten im Auge. Und genau dort entsteht eben dann ein scharfes Bild, idealerweise. Also das, was wir klar und deutlich sehen. Aber bei kurzsichtigen Menschen ist das Problem, dass das Auge ein ganz kleines Stück zu lang geraten ist. Und da kann schon 1 Millimeter mehr als 2,7 Dioptrien ausmachen. Also ein ganz kleines Stück Auge, dass das Auge ein ganz klein bisschen länger ist, kann schon zu einer relativ starken Kurzsichtigkeit führen.
Wow, also 1 Millimeter machen 2,7 oder gar mehr Dioptrien aus. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Das heißt also, wenn das Auge länger ist, wird das Licht schon vor der Netzhaut gebündelt, was dann dazu führt, dass die Dinge in der Ferne unscharf wirken. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also wir kennen das, glaube ich, aus dem Alltag, zumindest die kurzsichtigen Menschen, dass wir zum Beispiel beim Autofahren bestimmte Verkehrsschilder nicht mehr lesen können, dass sie dann so ganz verschwommen sind. Oder wenn wir zu Fuß unterwegs sind, dass wir zum Beispiel Leute auf der anderen Straßenseite nicht mehr erkennen oder nur noch so schemenhaft erkennen können. Und eben je weiter etwas weg ist, ein Mensch, ein Gegenstand, umso unschärfer wird er dann für uns.
Und sag mal, wird man eigentlich schon kurzsichtig geboren oder passiert das erst später, wenn man älter wird?
Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist es erstmal stark weitsichtig. Das liegt so etwa, dann liegt es so bei etwa 4 bis 5 Dioptrien Weitsichtigkeit. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. So ein kleines Babyauge muss ja erstmal noch wachsen. Und bis das Auge dann ungefähr ausgewachsen ist, das ist dann so im Alter von 8 bis 9 Jahren. Und dann eben ist das Auge so weit ausgewachsen, dass wir das dann als so normalsichtig bezeichnen würden. Aber eben, wenn das Auge mehr wächst als das, wenn es über dieses normale Maß hinaus wächst, dann wird es eben kurzsichtig. Und das passiert meistens im Schulalter. So etwa im Alter von so 8 bis 15 Jahren werden Kinder kurzsichtig. Und ganz wichtig dabei ist zu wissen, je früher ein Kind kurzsichtig wird, dadurch, dass sich das ja meistens immer weiterentwickelt, desto stärker ist diese Kurzsichtigkeit eben am Ende der Jugend dann ausgeprägt.
Und wann ist so ein Auge denn wirklich endgültig ausgewachsen?
Ja, das ist so etwa im Alter von 20 Jahren so ungefähr.
Jetzt haben wir am Anfang ja schon gehört, dass die WHO ziemlich Alarm schlägt. Aber mal konkret, wie viele Kinder und Jugendliche sind heute kurzsichtig im Vergleich zu früher?
Ja, dazu ist gerade vor kurzem so eine Übersichtsarbeit erschienen in einem Fachblatt, das heißt British Journal of Ophthalmology. Und die haben eine ganz gewaltige Menge an Daten untersucht. Das waren Forschende aus China und die haben dazu Daten von mehr als 5 Millionen jungen Menschen aus 50 Ländern ausgewertet. Und das Ergebnis ist tatsächlich erstaunlich, erschreckend, denn seit 1990 ist tatsächlich der Anteil der Kurzsichtigen enorm angestiegen. Bei den Kurzsichtigen im Alter von 5 und 19 Jahren ist der von 1/4, also von etwa 25%, auf mehr als 35% angestiegen, also eine ganze Menge. Und das sieht man eigentlich auch hier in Deutschland schon, diesen Trend zur vermehrten Kurzsichtigkeit. Wenn man in Grundschulen zum Beispiel schaut, dann sieht man, dass schon am Ende der Grundschulzeit schon bis zu 15% der Kinder kurzsichtig sind.
Also 15%, ich rechne, das heißt, in einer Schulklasse von 30 Kindern tragen bereits 4 oder 5 eine Brille.
Ja, genau. Und die Autoren dieser Studie, die ich gerade erwähnte, die sind noch weitergegangen. Die haben sich nicht nur angeschaut, sozusagen, wie die Lage momentan ist, sondern haben sich eben auch überlegt, wenn das so weitergeht, wie viele Kinder und Jugendliche dann bis zum Jahr 2050 kurzsichtig sein werden. Das waren 740 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit nach ihren Berechnungen. Und das wären tatsächlich 40% aller Kinder ab dem Alter 5 Jahren. Das heißt eigentlich, dass Kurzsichtigkeit dann längst keine Ausnahme mehr sein wird, sondern auf dem Weg eigentlich zur Normalität zu werden.
Das ist wirklich eine schlimme Vorstellung. Sag mal, woran liegt das denn? Liegt das jetzt an den Genen oder steckt da was anderes dahinter?
Also zunächst ist erstmal so, dass wir alle so unser eigenes individuelles Risiko mitbringen, das genetische Risiko für eine Kurzsichtigkeit. Und da muss man sich erstmal die Eltern des jeweiligen Kindes anschauen. Sind nämlich beide Eltern kurzsichtig, dann hat das Kind tatsächlich ein Risiko von etwa 60%, dass es ebenfalls kurzsichtig wird. Und wenn es nur ein Elternteil ist, zum Beispiel die Mutter oder der Vater, dann sind es so etwa 40%. Aber es gibt eben ganz viele verschiedene Gene, die eine Rolle spielen, ob eine Myopie, also eine Kurzsichtigkeit entsteht oder nicht. Und das ist eben der Knackpunkt, dass die Kurzsichtigkeit hat innerhalb so weniger Generationen so stark zugenommen, dass das allein mit genetischen Veränderungen eigentlich nicht zu erklären sind. Denn solche Genveränderungen, das weiß man aus vielen Studien, würden viel, viel länger dauern, um sich durchzusetzen. Was sich aber tatsächlich geändert hat, sind äußere Faktoren, die dazu führen, dass Menschen tatsächlich kurzsichtig werden oder eben nicht.
Also ich wette mal, Smartphone und Tablet haben was damit zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, lass mich noch was anderes fragen. Ich musste mir als Kind immer anhören, dass ich nicht unter der Bettdecke lesen soll, weil das sei schädlich für die Augen, haben meine Eltern gesagt. Ist das jetzt ein Mythos oder hat das tatsächlich einen schlechten Einfluss auf die Sehkraft?
Ja, da müssen sich Eltern zum Glück keine Sorgen machen. Denn bislang gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es tatsächlich den Augen dauerhaft schadet, wenn man bei schlechtem Licht unter der Bettdecke liest. Was man schon merkt, und das ist auch, das kennt man, glaube ich, auch, dass die Augen schneller müde werden, wenn man bei schlechtem Licht liest. Das heißt, sie werden angestrengt. Und das kann da eben dazu führen, dass man dann so verschwommen sieht, nicht mehr so gut sieht, zeitweise. Das kann auch zu Kopfschmerzen führen, zum Beispiel. Aber das ist eigentlich nur vorübergehend. Wenn man dann kurz in die Ferne schaut oder eine kleine Pause macht beim Lesen, dann erholen sich die Augen eigentlich sehr schnell wieder davon.
Sag mal, und jetzt zur Frage aller Fragen. Ist die Tatsache, dass unsere Kinder immer häufiger vorm Smartphone sitzen, jetzt schuld daran, dass die Kurzsichtigkeit zunimmt?
Also dazu kann man erstmal ganz allgemein sagen, die Bildschirme an sich sind nicht das Problem. Und zwar das Problem ist vor allem, wie der Abstand zu den Geräten ist. Und der ist nämlich meistens zu klein. Zum Tablet, zum Smartphone, aber eigentlich auch zu allem anderen. Das gilt nämlich nicht nur für Handys oder für die digitalen Geräte, sondern es gilt natürlich auch für Bücher.
Wie groß sollte denn dieser Abstand sein?
Der sollte so etwa 30 Zentimeter betragen. Und es ist nämlich so, dass man inzwischen weiß, dass lange Lesephasen ohne Pausen das Wachstum des Augapfels fördern können. Und damit eben auch, wir haben es ja vorhin besprochen, die Kurzsichtigkeit, weil eben dann der längere Augapfel eben dann dieses unscharfe Bild liefert. Die Kinder sollen deswegen regelmäßig Pausen beim Lesen einlegen und dann auch wirklich in die Ferne schauen, um solchen negativen Einflüssen vorzubeugen.
Das heißt dann aber zusammengefasst, wer viel liest, ist generell der Gefahr ausgesetzt, kurzsichtig zu werden.
Ja, das ist leider wirklich so. Kurzsichtigkeit, das hat man auch inzwischen in Studien untersucht, nimmt nämlich häufig auch dann zu, wenn Menschen anfangen zu studieren. Weil dann nochmal viele der Studierenden natürlich viel vor den Büchern sitzen, auch zu nah an ihren Quellen sitzen und dann auch vielleicht zu lange am Stück lesen. Und wir wissen auch, übrigens aus der Corona-Pandemie, dass auch in der Zeit die Kurzsichtigkeit bei Kindern stark zugenommen hat.
Weil sie mehr Zeit am Bildschirm statt im Freien oder mit ihren Freunden verbracht haben. Das heißt, Lesepausen sind also ganz wichtig für die Entwicklung der Augen.
Ja, eigentlich ist es ganz einfach, denn Zeit im Freien schützt vor Kurzsichtigkeit. Das weiß man schon länger. Kinder, die regelmäßig draußen sind, werden seltener kurzsichtig. Das kann man schon mal so ganz klar sagen. Und außerdem weiß man inzwischen, dass Tageslicht auch einen Schützeneffekt für die Augen hat. Idealerweise sollten Kinder 2 bis 3 Stunden täglich draußen verbringen und dabei auch in die Ferne blicken. Das tut den Augen gut und hilft tatsächlich auch, das Längenwachstum des Auges zu reduzieren. So gab es zum Beispiel eine Studie schon vor einigen Jahren an chinesischen Kindern. Und die haben sich angeschaut, wie viel es bringt, nur 40 Minuten am Tag im Freien zu verbringen. Und das hat tatsächlich das Risiko für eine Kurzsichtigkeit um fast ein Viertel reduziert. Also eigentlich ist es ganz einfach.
Du sagtest eben schon, Tageslicht hat einen schützenden Effekt für die Augen. Kann man da nicht einfach die Klassenzimmer besser beleuchten?
Ja, das ist schwierig, weil Tageslicht ist so viel intensiver als das Licht in Schulräumen. Nämlich Büros und Klassenzimmer sind so mit ungefähr 500 Lux ausgeleuchtet. Und das Lux, das heißt nichts anderes als die Beleuchtungsstärke. Also es ist eine Art Maßeinheit dafür, wie viel Licht auf eine bestimmte Fläche fällt. Und schätz mal, wie viel Lux normales Tageslicht hat.
Naja, also wenn ein Büro 500 Lux hat, dann würde ich schätzen, vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Ich sag jetzt mal 1500 Lux.
Nee, da liegst du leider ziemlich falsch. Nämlich tatsächlich hat Tageslicht viel, viel mehr. Tageslicht hat mehr als 10.000 Lux, zumindest im Sommer. Und das fand ich ganz spannend. Manche Forscher in China haben das versucht auszunutzen, nämlich dieses sehr viel stärkere Tageslicht und haben in einem Schulprojekt in der chinesischen Provinz Guangdong in einer Grundschule ein Klassenzimmer aus Glas bauen lassen.
Wie so ein Gewächshaus, ja?
Ja, genau. Von allen Seiten kam eben sozusagen das Tageslicht dann rein, von oben, von unten, von allen Seiten. Und das sollte eben die Kinder vor Kurzsichtigkeit schützen, während sie im Klassenzimmer sitzen. Und auch in Taiwan gab es inzwischen Maßnahmen dazu. Da haben nämlich wurden alle Schulen verpflichtet, dass die Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren jeden Tag mindestens 2 Stunden draußen verbringen sollen.
Hat es geholfen?
Oh ja, man hat schon beobachtet, dass die Kurzsichtigkeit bei diesen Kindern in den Jahren darauf deutlich zurückgegangen ist. Das ist eigentlich eine ganz einfache Maßnahme, die aber sehr, sehr wirkungsvoll ist.
Weiß man denn, warum Tageslicht so gut vor Kurzsichtigkeit schützt?
Nee, so ganz genau weiß man das noch nicht. Aber es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass das Sonnenlicht, das auf den Netzhaut auftrifft, dazu führt, dass dort ein bestimmter Botenstoff mehr ausgeschüttet wird, das sogenannte Dopamin. Und dieses Dopamin, das weiß man inzwischen, das ist wie so eine Art Stoppsignal. Und das Dopamin stoppt, also bremst das Längenwachstum des Augapfels und verhindert oder zumindest vermindert die Kurzsichtigkeit, die entsteht.
Nun werden wir in Zukunft ja bestimmt nicht weniger lesen, wohl eher im Gegenteil. Gibt es denn keine anderen Mittel, um das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit auszubremsen? Das ist doch eigentlich eine Volkskrankheit, wie du das beschreibst. Und ich denke mir, dass die Pharmaunternehmen doch Rieseninteresse daran haben müssten, schon allein, weil es wahnsinnig viel Gewinn verspricht.
Ja, da hast du natürlich recht. Da wird ganz viel dran geforscht. Und jetzt gerade im August diesen Jahres wurden in der EU spezielle Augentropfen zugelassen. Und die enthalten Atropin. Das ist eigentlich das Gift der Tollkirsche. Aber bevor sich irgendjemand erschreckt, das wird in diesen Augentropfen natürlich nur in sehr starker Verdünnung eingesetzt. Und diese Augentropfen, die wurden in einer großen Studie getestet an mehr als 800 Kinder im Alter von 3 und 14 Jahren. Und die bekamen eben dann, bevor sie ins Bett gingen, bekamen sie die Augentropfen eben in die Augen geträufelt. Eine Gruppe bekam tatsächlich den Wirkstoff ins Auge geträufelt, eine andere Gruppe dann eine wirkstofffreie Lösung zum Vergleich.
Also das Placebo für die Vergleichsgruppe. Aber dann muss die Studie ja Ewigkeiten gedauert haben.
Ja, so war es auch. Die lief über mehrere Jahre und es wurde immer wieder geprüft, wie sich die Sehstärke der Kinder entwickelt hat in den verschiedenen Gruppen. Also in denjenigen, die halt tatsächlich die Atropintropfen bekamen und jenen, die eben nur ein Placebo bekommen haben. Und man hat eben gesehen, dass ohne den Wirkstoff sich die Augen in dieser Zeit um 2,7% verschlechterten. Also die Kurzsichtigkeit nahm um 2,7 Dioptrien zu. Aber mit 0,01%igen Atropin nur um 2,5 Dioptrien. Das ist zwar nur ein kleiner Effekt zugegeben, aber es reichte dafür, dass die Zulassung eben jetzt im August für diese Lösung ausgesprochen wurde.
Und diese Tropfen, sind die bislang das einzige Mittel, um den Prozess so ein bisschen aufzuhalten?
Nein, es gibt inzwischen auch andere Alternativen. Die gab es auch schon, jetzt gibt es schon längere Zeit, und zwar eben spezielle Kontaktlinsen, die man auch verwenden kann, um das Augenwachstum aufzuhalten, und auch bestimmte Brillengläser, die auch die Kurzsichtigkeit aufhalten oder ausbremsen sollen. Aber das ist auch bislang alles, was es gibt.
Das ist nun wirklich nicht viel im Kampf gegen die Kurzsichtigkeit. Was wohl bedeutet, dass wir uns an immer mehr Kinder mit Brille gewöhnen werden müssen?
Ja, und das ist echt keine gute Entwicklung. Denn Kurzsichtigkeit, das klingt erstmal vielleicht harmlos, dann trage ich halt eine Brille. Aber tatsächlich kann wirklich eine Kurzsichtigkeit schlimme Folgen haben. Vor allen Dingen bei kurzsichtigen Menschen, die mehr als -6 Dioptrien haben. Die haben nämlich ein stark erhöhtes Risiko, dass sich ihre Netzhaut irgendwann ablöst. Und das muss sofort behandelt werden. Denn sonst können die Patienten dann erblinden, wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird.
Gibt es dafür Warnzeichen?
Ja, das können zum Beispiel so Lichtblitze, die plötzlich im Auge auftauchen sein, oder Schatten. Oder auch manchmal hat man so kleine Punkte, von denen immer mehr auftauchen und so im Auge herumschwimmen oder herumfliegen. Und das ist nicht das einzige Risiko übrigens, die Netzhautablösung. Es gibt auch noch das Risiko, das erhöht ist für eine Trübung der Augenlinse, für einen grauen Star und auch für einen grünen Star, sodass der Augeninnendruck krankhaft erhöht ist. Also es gibt viele Risiken, die gerade bei starker Kurzsichtigkeit eben bestehen und über die man auch nachdenken muss.
Jetzt kann man doch aber Kurzsichtigkeit wieder loswerden, oder? Ich lese ständig Anzeigen von Kliniken, die damit werben, dass man durch eine Operation seine Kurzsichtigkeit los wird und dann nicht mal mehr eine Brille braucht.
Ja, das stimmt. Es gibt inzwischen viele, viele Kliniken, die Laseroperationen anbieten, um eben, damit die Leute eben keine Brille oder Kontaktlinsen mehr tragen müssen. Oder für stärker kurzsichtige Menschen gibt es auch Kunstlinsen, die zusätzlich zur eigenen Augenlinse ins Auge eingesetzt werden können. Da gibt es viele verschiedene Optionen. Naja.
Ich höre aus deinen Worten, dass da gleich ein großes Aber kommt.
Ja, das stimmt, weil man vergisst manchmal darüber, dass diese Eingriffe ja nichts daran ändern, dass der Augäpfel zu lang ist. Der ist ja weiterhin zu lang, auch wenn die Hornhaut operiert wurde, also der Laser die Hornhaut verändert hat oder eine Kunstlinse ins Auge gesetzt wurde. Der Augäpfel ist weiterhin zu lang. Das heißt, an den Risiken, die ich gerade beschrieben habe, eben die Netzhautablösung, der graue Star, der grüne Star, daran ändert sich nichts, gerade bei Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit. Und deswegen ist es eben gerade so wichtig, dass schon im Kindesalter eine Kurzsichtigkeit komplett verhindert oder zumindest hinausgezögert wird. Denn ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin selbst leider stark kurzsichtig und habe deswegen selbst darauf geachtet, dass meine Tochter, gerade als sie klein war, sehr viel Zeit im Freien verbracht hat. Und tatsächlich habe ich da auch einen Erfolg gesehen. Also sie ist deutlich später kurzsichtig geworden als ich und ist auch viel weniger kurzsichtig als ich, zum Glück.
Das ist doch ein guter Ratschlag zum Schluss der heutigen Folge, die kleinen Racker öfter nach draußen schicken. Liebe Astrid, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Ausführungen über die Kurzsichtigkeit und danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
damit verabschieden wir uns für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne einen Kommentar oder lasst uns ein paar Sternchen da. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, kann PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk kaufen. Ich sage tschüss, bleibt neugierig und behaltet den Durchblick.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.